Hallo und herzlich willkommen bei Evo Mentis. Ich habe so eine ganze Liste an Themen, die ich gerne besprechen will. Aber habe mich spontan entschieden, nochmal eine Sache aufzugreifen, die hier zugegeben schon hin und wieder mal ein Thema war. Mir ist allerdings aufgefallen, dass es doch in manchen Bereichen vielleicht auch wichtig ist, Dinge nochmal in einem Gesamtzusammenhang zu wiederholen und darzulegen, weil es immer wieder Diskussionspunkte sind oder immer wieder Diskussionspunkte gibt. Und da ist so ein Rundumüberblick vielleicht ganz wichtig. Heute wird es insofern mal wieder, könnte man sagen, um das Thema gehen ADHS / Trauma. Könnt ihr sagen, kenne ich schon, weiß ich schon. Na gut, vielleicht ist es nochmal ein bisschen eine andere Darstellung. Vielleicht ist es für euch auch neu, weil ihr aus der ersten Episode nicht alle Staffeln gehört habt. Vielleicht kriege ich es jetzt auch ein bisschen besser hin, das zu erklären. Also eine typische Frage in Diskussionsforen oder Gesprächskreisen oder Gruppen ist, wie viel ist quasi Trauma-Aspekt mit in ADHS und ADHS-Diagnosen? Und es gibt eine ganz klare Haltung dazu, die so aus der konventionellen Diagnostik kommt, dass das klar zu trennen sei. Und das ist die schon immer wieder erwähnte Diskussion zwischen einem Russell Barkley auch, also als Experte für ADHS, und einem Gabo Maté, die sich da drin auch niederschlägt. Darauf will ich jetzt heute erstmal noch nicht so direkt drauf. Kommen wir vielleicht noch dazu. Ich sage immer, es ist halt kontrovers und es gibt da verschiedene Aspekte. Ich will aber mal erklären, nochmal, wie ich denn auf diese, vielleicht auch für einige steile These denn komme. Denn man kann sich natürlich mit Fug und Recht hinstellen, so ein Trauma-Bullshit, der hat doch mit ADHS nichts zu tun, und die Leute dazu nötigen, quasi in irgendwelche tiefen psychologischen Therapien zu gehen oder Psychoanalyse zu machen, das ist doch überhaupt nicht sinnvoll, wenn es doch eigentlich nur um ADHS geht. Dann kann ich sagen, stimmt wahrscheinlich. Aber spannen wir mal etwas den größeren Rahmen. Wer sich da nicht drin aufgehoben fühlt in so Sachen wie tiefenpsychologischen Aspekten und Psychoanalyse, sollte da möglicherweise auch nicht reingehen. Wenngleich ich immer den Hinweis habe, dass halt auch gerade die Dinge, die wir besonders gut verdrängen, dann uns auch nicht so direkt zugänglich sind. Insofern wir das vielleicht erst erforschen müssen. Dennoch ist Tiefenpsychologie, also die Therapie dafür, sehr langwierig und für Psychoanalyse sogar noch mal langwieriger. Gerade Psychoanalyse ist nach allem, was ich dazu verstehe, und das mag im Detail natürlich im Einzelnen sich unterschiedlich ausprägen bei verschiedenen Therapeuten, ist doch was, wo man auch sehr viel eigene Arbeit reinstecken muss. Also da muss man schon irgendwie einen Wunsch haben, da Dinge rauszufinden oder zu analysieren. Und ob es einem dann wirklich hilft oder nicht hilft, ist auch nochmal eine andere Geschichte. Das heißt nicht, dass es nicht vielleicht wertvoll ist. Sinnvoller ist möglicherweise aber wirklich, wenn man sowas macht, dann eine spezifische Traumatherapie, die nochmal mehr Verständnis auch für diese Aspekte hat. Da versuche ich aber in meiner eigenen Folge nochmal drauf einzugehen. Insofern, ich möchte hier niemanden dazu nötigen, drängen oder anderweitig nahelegen, irgendwie so den Trauma-Aspekt jetzt irgendwie abklappern zu müssen, wenn er da gar keinen Bezug dazu fühlt. Das ist okay. Man kann das ganz klar auch zur Seite schieben. Man kann auch ganz klar sagen, ADHS sind Sachen, die man auch wissenschaftlich fundiert und sachlich nüchtern nachweisen kann. Während das bei Trauma eben nicht so ist. Da ist es alles schwammig und dubios und seltsam. Und tatsächlich ist sowas wie Tiefenpsychologie, man könnte sagen, hapert ein bisschen daran, dass es halt nicht so klar sich durch Statistiken und andere Sachen belegen lässt. Da leiden manche Therapeuten oder dieser ganze Fachbereich auch ein bisschen drunter. Psychologie will ja doch immer, also hat sich ja versucht zu emanzipieren gegenüber den anderen Wissenschaften, also auch gegen Mathematik, Physik, Chemie, auch Biologie, wo man Sachen haarklein nachweisen, belegen, mit Statistiken zumindest klar fundieren kann. Und in der Psychologie ist deshalb gerade in Abgrenzung auch zu Philosophie und ja noch ein paar weiteren Fachbereichen das Bestreben ganz groß mit ganz viel Statistiken zu arbeiten. Ja, also es ist nichts wert, wenn man nicht irgendwelche klaren statistisch fundierten Untersuchungen dazu vorweisen kann. Also ein bisschen die Haltung, also um das zu verstehen, wo das herkommt, dass ja man da ganz klar abtrennen will. Das Erklärmodell ist dann, Dopamin ist, ja, also jetzt die Frage, wo setzen wir genau an? Also wir gehen mal die verschiedenen Schritte durch. Es gibt jetzt da verschiedene Erklärmodelle, auch aus der Psychologie und Neurologie dazu, zu sagen, was ist eigentlich ADHS? Und da ist so das Greifbarste halt, dass man sagt, ja, das ist eine Stoffwechselstörung im Gehirn. Konkret geht es dabei normalerweise im Kern immer um Dopamin. Man muss dazu sagen, es ist ein bisschen vereinfacht. Da gibt es schon noch auch weitere Botenstoffe. Dopamin ist jetzt ein Stoff, der auf verschiedene Weise wirken kann. Insofern müsste man auch da stärker ausdifferenzieren. Aber im Kern wird hier betrachtet Dopamin als Neurotransmitter an bestimmten Synapsen im Gehirn. Und auch da im Gehirn gibt's halt wieder, so ein Gehirn ist halt riesig, riesig komplex. Also wie gesagt, das ist eines der die komplexeste Struktur, die wir kennen im Universum. Das ist ja von der Dimension quasi kaum begreifbar. Das heißt, alles, was wir da an Erkenntnissen haben, ist halt ein Stück weit auch fragmentarisch. Und wenn ich hier so eine Betrachtung mache, dann kann die nur unvollständig sein insofern. Dennoch im Kern wird ADHS gerne so erklärt, dass man sagt, da gibt's halt an bestimmten Synapsenübergängen, also Synapsen sind im Prinzip die Nervenzellen, das, was man im Prinzip versucht, so annäherungsweise zu simulieren, auch bei KI und so, ja. Und diese Synapsen, die sind miteinander verschaltet, also eine Synapse, die hat halt dann so mehrere so Füßchen quasi, wo sie dann mit anderen Synapsen in Kontakt steht und dann Signale weitergeben kann. Und zwischen den Synapsen, da gibt es so einen Spalt, also das ist ein minimal kleiner Bereich quasi. Da erfolgt die Übertragung nicht direkt, sondern durch Neurotransmitter, also Botenstoffe im Prinzip, die da so hin und her gehen. Aber dadurch, dass das so klein ist, geht es trotzdem ziemlich schnell. So, und einer dieser wichtigen Neurotransmitter ist halt Dopamin. Wie der sich jetzt auswirkt und so weiter, ist nochmal jetzt erstmal was Zweites dann, aber wenn ich letztlich diesen Neurotransmitter, sage ich mal, gar nicht zur Verfügung hätte an der Stelle, dann würde da keine Signalübertragung stattfinden. Das ist dann vergleichbar mit dem, du sagst, das ist eine Querschnittslähmung an der Stelle oder sowas. Aber da geht es ja um einzelne Synapsen und von denen haben wir ja wirklich Millionen. Dass man die nicht alle immer gleichzeitig im Blick behalten kann, liegt auf der Hand. Dass einzelne Synapsen da vielleicht auch mal keine Signale übertragen, ist auch erstmal was völlig Normales. Die feuern nicht alle ständig. Wenn die zu viel feuern und das zu viel wird, dann bin ich bei solchen, ja, in der Informatik würde man sagen, Broadcast-Stürmen oder so. Da bewegen wir uns dann eher so im Bereich Epilepsie hinein, wo wirklich halt so große, riesige Signalaktivitäten halt das Gehirn überfluten. Das heißt, solche Dämpfungsfaktoren sind da auch ganz wichtig. Das ist auch so ein bisschen mit der Grund, wieso da quasi diese Signalübergänge durch Neurotransmitter sind. Und man kann sich das vielleicht auch so ein bisschen vorstellen wie so Halbleiterbausteine bei Computern. Ja, da wird auch ein Signal quasi durchgeleitet oder nicht durchgeleitet, abhängig von einem weiteren Steuersignal außen. Also ich habe da einen weiteren Faktor. Und so ähnlich ist das halt bei den Synapsen auch. Das heißt, dieses Dopamin erfüllt sowohl eine Weiterleitungsfunktion, ist aber halt auch so ein Steuerungs- und Regelungsmechanismus. Steht jetzt sehr viel Dopamin zur Verfügung, können die Signale sehr leicht, viel schnell, intensiver weitergegeben werden. Steht Dopamin wenig zur Verfügung, ja, passiert relativ wenig. Das Signal wird quasi gehemmt. Und ich kann insofern so von Verstärkung eines Signals bis hin zur Abschwächung eines Signals alles Mögliche haben. Ähnlich läuft das dann auch bei KI-Modellen. Da sind das einfach die sogenannten Parameter oder Gewichte quasi zwischen den Neuronen, die das halt mal stärker, mal weniger stark weitergeben. Beim Gehirn ist das alles wesentlich dynamischer, auch ein gutes Stück komplexer als alles, was wir mit KI auch nur annähernd machen könnten. Aber das Modell ist ein bisschen ähnlich, könnte man sagen. Und bei dem Dopamin ist es jetzt so, das wird halt freigesetzt und wird dann quasi bei der anderen Synapse detektiert und löst halt, ja, so durch so Rezeptoren wird das im Prinzip halt aufgenommen und löst halt dann dort wiederum halt auch ein Signal aus. Was mehr oder weniger stark ist, abhängig davon, wie viel Dopamin da halt in dem Moment so ankommt. Und das überschüssige Dopamin wird dann aber auch wieder aufgenommen von der ursprünglichen Synapse. Das heißt, steht dann wieder zur Verfügung. Das wird nicht einfach nur ausgeschüttet und bleibt dann da, sondern, ja, wenn so ein Impuls kam, muss man ja auch quasi wieder irgendwie runterkommen, dann wird das halt einfach wieder aufgenommen. Und ja, das einfachste Erklärmodell bei ADHS ist jetzt, dass man sagt, naja, da ist halt nicht genügend Dopamin vorhanden. Also der Körper bildet nicht genügend Dopamin. Ja, ist die großartige Idee, die klar auf der Hand liegt. Man sagt, ja, da muss man doch einfach Dopamin nehmen, so als Tabletten oder sowas, dann ist doch alles gelöst. Darum geht's aber nicht. Es geht nicht um den Dopamin-Level, den man quasi so im Blut hat oder der da so überhaupt rumzirkuliert, sondern es geht ganz spezifisch an dieser einen Stelle darum, wie viel in diesem synaptischen Spalt, also in diesem wirklich mikroskopisch kleinen Bereich, dann auch zu einem bestimmten Zeitpunkt an Dopamin wirklich vorhanden ist. Das kann ich nicht dadurch erhöhen, dass ich generell ganz viel Dopamin schlucke und das überall vorhanden ist. Dann, ja, man könnte auf die Idee kommen, dann hat der Körper mehr davon, dann kann er da auch leichter was freisetzen. Naja, ist nicht ganz falsch, aber ganz so direkt landet es da halt nicht an der passenden Stelle. Da gibt's, also Dopamin wirkt halt auch noch auf andere Weise, hat, glaube ich, auch sowas wie hormonelle Eigenschaften an anderen Stellen, kann an unterschiedlichen Gehirnbereichen sehr unterschiedlich wirken. Also so pauschal kann man das nicht lösen. Man kann es auch nicht testen, indem man einfach Blut abnimmt und sagt, was ist denn dein Dopaminlevel? Ah, der ist niedrig, na dann. Also so wie der Eisenwert oder sowas. Ja, nebenbei übrigens bei auch Menschen mit ADHS und insbesondere natürlich Frauen, weil Frauen viel Eisen verlieren, Monatsblutung und so weiter, ist das nochmal stärker. Der kann durchaus auch ein wichtiger Faktor dabei sein, wenn man halt sehr schnell erschöpft ist zum Beispiel. Da kann ich einfach sagen, nur dann nehmen halt mehr Eisen, dann hat der Körper mehr, dann baut er das schon an die passende Stelle ein und dann funktionieren Dinge wieder, die vorher vielleicht nicht funktioniert haben, wegen dem Eisenmangel. Aber so ist es bei Dopamin jetzt nun nicht. Das Dopamin muss an einer ganz spezifischen Stelle sein. Es muss spezifisch freigesetzt werden, wenn da so ein Signal ankommt. Das ist auch nicht trivial so messbar an der Stelle, vor allem nicht bei ganz vielen Synapsen gleichzeitig. Was ich aber machen kann ist, das gibt es insbesondere nochmal auch bei Serotonin. Serotonin ist halt auch einer der Botenstoffe, die da ja in einem weiteren Kontext wichtig sind und die mit Medikamenten im Kontext mit ADHS zum Teil auch mitbehandelt werden. Ja, was ist das Serotonin? Das ist, denen würden unterschiedliche Eigenschaften in unterschiedlichen Bereichen vom Gehirn so ein bisschen zugeschrieben. Jetzt die ganze Komplexität versuchen wir nicht anzugehen. Das muss man mal strukturierter, glaube ich, vorbereiten. Was ich jetzt machen kann, ist sogenannte Aufnahmehemmer als Medikament zu nehmen. Das heißt, das sind Stoffe, die sorgen dafür, dass generell freigesetztes Dopamin oder Serotonin weniger schnell aufgenommen wird. Das Ganze gibt es noch bei Noradrenalin und ich könnte das spezifisch quasi bei verschiedenen Sachen durch verschiedene Medikamente erreichen und dadurch so einen generellen pauschalen Effekt quasi erzielen, dass halt dann freigesetzte Botenstoffe ein bisschen länger erhalten bleiben, besser detektiert werden können, eher zur Verfügung stehen. So ein indirektes Pushen quasi. Also nicht direkt, indem es mehr freisetzt, sondern indirekt, indem es weniger schnell aufgenommen wird. Und das kann ich natürlich auch mit Medikamenten machen. Dann habe ich da mehr Dopamin, dann werden da mehr Signale übertragen, aber halt auch nicht pauschal immer, was ja auch wichtig ist, sondern dann halt in den Situationen, wenn die Synapse schon gefeuert hat, dann bleibt es halt da länger da. Das heißt, dann wird auch ein kleines Ding quasi mehr angeschoben. Ja, also so kann man so eine Stoffwechselstörung, so ein Defekt, so eine Unfähigkeit, genügend Dopamin freizusetzen, halt auch kompensieren, könnte man sagen. Was das Ganze jetzt auslösen oder bewirken soll, ist, dass man sagt, das, was so exekutive Funktionen sind, sollen dadurch gestärkt werden. Das heißt, die Signalübertragung von dem Bereich, der das will und plant, hin zu dem Bereich, der das dann wirklich auch ausführt und tut, der soll halt, ja, diese Verbindung soll halt unterstützt werden, gestärkt werden, amplifiziert werden, könnte man auch sagen. Und da wirken typische Medikamente halt. Und wenn die exekutiven Funktionen, also das ausführende Tun, stärker ist, dann kriegt man auch Sachen besser in den Griff. Kann die Motivation steigen. Man ist nicht so sehr angewiesen auf irgendwelche anderen Motivationsquellen. Man hat die Möglichkeit, ja auch für wirre Gedanken vielleicht eher geordnet und in Reihe zu kriegen. Diese ganzen Sachen, das heißt, man stärkt das, was auch ich immer gerne als Task Positive Network erkläre, oder es sind eigentlich die Task Positive Networks. Es gibt da verschiedene Bezeichnungen. Und das bekommt dann ein bisschen mehr die Oberhand und kann sich auch eher gegen sowas wie das Default-Mode-Network, was da im Hintergrund immer mitläuft und alle möglichen Szenarien irgendwie durchplant und macht und überlegt und kreative Gedanken und in verschiedenste Richtungen denkt. Das kann also ein bisschen gezügelt werden und im Griff behalten werden. Und das insgesamt hilft halt vielen Menschen im Bereich ADHS, dass sie ja ihr Leben besser in den Griff kriegen, könnte man sagen. Darum geht's dann eigentlich. Jetzt ist natürlich die Frage, woher kommt so ein Defekt? Also das ist jetzt so eine Defektbetrachtung, dass man sagt, also jetzt pathologisierend und vielleicht auch etwas ableistisch gesehen, da sind Leute halt einfach nicht dazu in der Lage, gewisse Sachen zu machen, weil halt bei ihnen im Gehirn was nicht ordentlich funktioniert. Das ist so ein bisschen die These, die dahinter steckt. Und ich kann auch diese Unfähigkeiten ein Stück weit halt messen, indem ich halt so Signalübertragungen, ja, mittelbar zumindest halt versuche, mit Experimenten und so weiter halt zu messen und rauszufinden. Das ist ziemlich aufwendig, kompliziert und jetzt nicht so trivial, dass es in der Diagnostik ständig irgendwie stattfindet, aber bedingt kann man sowas machen. Und dadurch hat es so eine gewisse ja wissenschaftliche Fundierung, wo man sagen kann, da ist es eindeutig wissenschaftlich nachweisbar und alles andere ist irgendwie so Hokuspokus-Bullshit. Ja, wäre so der einfachste Schritt. Schauen wir doch mal weiter. Warum ist es überhaupt im Körper vielleicht sinnvoll, dass nicht immer beliebig viel Dopamin freigesetzt wird? Und ja, da sind zwei Aspekte eigentlich wichtig. Das eine ist natürlich, dass wir uns evolutionär psychologisch durchaus herleiten und erklären können. Das andere, dass man es auch von der neurologischen oder genetischen Seite betrachten kann. Grundsätzlich ist die Hauptfunktion des Gehirns, Energie zu sparen. Das habe nicht ich mehr ausgedacht. Das kommt von einer großen und wirklich sehr guten Neurowissenschaftlerin. Die hat auch 7,5 Lektionen über das Gehirn verfasst. Also falls ihr das mal lesen wollt. Ich halte es mal in die Kamera, wenn ihr das Bild seht. Aber das ist die englische Version davon. Das hat so ein schönes Fraktal auf der Vorderseite irgendwie. Und das ist von der Lisa Feldman Barrett. Ich glaube, so spricht man sie aus. Also 7.5 Lessons About the Brain. Das ist gar kein so dickes Buch eigentlich. Also das kann man durchaus mal lesen. Gibt's auch als Hörbuch. Und darauf verweise ich sehr gerne, weil sie eigentlich da ziemlich fit ist und das gut erklärt. Und da gibt es den Begriff Allostase. Also du musst im Prinzip dafür sorgen, dass dein Gesamtorganismus halt dauerhaft funktionsfähig bleibt, indem er halt ja das, was er verbraucht, auch wieder erwirtschaften kann. Und in der Evolutionsgeschichte war halt das Gehirn ja eine sehr kostspielige Investition auch dabei, die aber genau bei diesem Umstand zentral helfen sollte und helfen muss. Bedeutet, es hat sich in der Evolution als einen potenziellen Vorteil erwiesen, ein Gehirn zu haben, ja, am Anfang ganz einfaches, was dir auch dabei hilft, dass du nicht nur so ein, ich sag mal ganz einfach, ein Einzeller bist, der durch die Gegend schwimmt und die Stoffe, die bei ihm halt vorbeikommen, einfach halt verarbeitet. Also wie Bakterien es zum Teil einfach machen, wobei da gibt es auch schon wieder welche, die sich ja dann latent bewegen können. Bedeutet, du verarbeitest irgendwelchen sensorischen Input. Im einfachsten Fall waren das bei den einfachen Organismen halt irgendwelche Licht-Dunkel-Sachen oder sowas und strebst dann in eine bestimmte Richtung oder ja meidest bestimmte Sachen, reagierst vielleicht auf irgendwelche Bedrohungen. Später sind dann auch so Aspekte wie Fortpflanzung natürlich dann wichtig geworden oder etwas komplexere Methodiken bei der Nahrungsbeschaffung. Aber du wirst dann aktiv und gibst auch Energie aus, also um deinen Körper zu bewegen, um Gedanken einzusetzen und so weiter, wenn es sich für dich als potenziell sinnvoll erweist, dass du dort ja die für dich wesentlichen Aspekte erreichen kannst, deine gute Chance ist. Also du was zu essen bekommst, Energiehaushalt ist einfach maßgeblich. Das ist über den allergrößten Teil der Evolution war das der entscheidende Punkt. Du musstest deinen Energiehaushalt aufrechterhalten. Wenn du das nicht geschafft hast, dann bist du halt als Organismus einfach gestorben. Also es war selten so, dass du quasi in einem Überflussbereich gelebt hast. Könnte man auch sagen. Heute leben wir im Überflussbereich. Energie ist nicht der Faktor und ja, das Resultat sind dann sowas wie Übergewicht und dergleichen, weil unsere ganzen Organismen halt über die Evolution hinweg sich optimiert haben darauf, möglichst Energie zu sparen auf der einen Seite und Energie reinzuholen auf der anderen Seite. Das war das, was dir am ehesten Überleben halt gesichert hat. Konntest du das nicht, bist du verhungert, hast dich nie fortgepflanzt. Dann später sind natürlich auch so Sachen wie Fortpflanzung und so weiter halt wichtiger geworden oder halt auch Flucht vor Feinden. Gerade unmittelbare Dinge, die dich direkt bedrohen, sind wichtiger oder die direkt quasi eine Möglichkeit geben. Abstrakte Sachen sind da eigentlich sehr, naja, vage. Also ganz nach dem Motto, naja, du weißt ja noch gar nicht sicher, ob das dann passieren wird und ob es so kommt. Also insofern hat das einfach weniger Stellenwert. So, und diese ganzen Regelungsmechanismen sind jetzt aber halt ein integraler Grundbestandteil des Gehirns. Das ist da fest verankert, weil das ist von Anfang an genau dafür und eigentlich auch primär zu diesem Zweck entstanden und hat sich halt immer weiter, ja, verfeinert und ist immer größer und komplexer geworden. Aber immer mit diesem Hintergrund eigentlich. Bis auf so, naja, die letzten paar wenigen tausend Jahre, was in der vielen Millionen Evolutionsgeschichte halt wirklich, wenn du das in einem Übersichtsbild siehst, halt einfach praktisch verschwindend gering ist. Ja, und diese Steuerungsfunktionen, die sind jetzt aber halt auch an der Stelle aktiv, wo jetzt halt sowas wie Dopamin vorliegt. Und dieses Dopamin, ja, wenn das jetzt beliebig vorliegt, dann könnte man sagen, ist man beliebig motiviert, beliebig handlungsfähig, die exekutiven Funktionen sind voll immer da, egal was nun ist. Man ja, investiert ständig irgendwie viel Energie, macht alles Mögliche, will vielleicht auch ständig zu viel und verplempert im Prinzip seine gesamte Energie, verschleißt auch den eigenen Körper, macht lauter Sachen, die eigentlich beim primären Ziel, also Überleben, sich fortpflanzen, nicht hilfreich sind. Und deswegen ist auch an dieser Stelle mit dem Dopamin halt ein Regelungsmechanismus da, der halt sagt, naja, wenn es relevant ist, dann wird auch mehr Dopamin freigesetzt. Dann ist quasi das der zusätzliche Steuerfaktor, der halt sagt, dann darf auch mehr Dopamin da ja von der einen Seite zur anderen Seite quasi Signale übertragen. Wenn aber diese Relevanz halt nicht da ist, dann wird es halt ganz klar gedämpft. Also das ist auch nicht groß bestritten oder sowas. Trotzdem betrachtet man eigentlich immer diese Sache mit ADHS, ja, da ist zu wenig Dopamin da. Und ich sage, das ist eine sehr ungenügende Betrachtung, weil das nur bestimmte Zeitpunkte beschreibt. Wie es exakt zu diesem Missverständnis kam, ob das eine vereinfachte Beschreibung war oder wirklich eine ja, zu einfacher Forschungsansatz, bin ich mir noch nicht mal sicher. Manchmal halten sich ja auch Mythen unglaublich lang. Das ist übrigens das auch, was die Lisa Feldman-Barrett da so schön sagt und da auch mit einigen Mythen und so weiter bezüglich Gehirn aufräumt und sagt, dass das manche Sachen halten sich halt einfach und obwohl sie halt nicht sinnvoll sind und nicht stimmen. Bei ADHS und du hast einen Dopaminmangel und so weiter, ist es ja jetzt nur in Anführungszeichen eine Vereinfachung, die man wesentlichen Aspekt übersieht. Denn es ist ja keineswegs so, dass Menschen mit ADHS sich grundsätzlich weniger gut motivieren können, dass sie grundsätzlich weniger gut die Aufmerksamkeit halten können, dass sie grundsätzlich immer Probleme haben in verschiedensten Bereichen. Man könnte auch schon wieder die Sache nennen, dass man sagt, naja, wie ist das eigentlich mit Impulskontrolle? Also Impuls ist ja eigentlich ja ein Überschießen von Signalen. Zu sagen, okay, das ist halt vielleicht einfach die exekutiven Funktionen sind nicht so gut, die das dann gleich wieder im Zaum halten und so weiter. Aber vielleicht ist es ja doch ein Hinweis darauf, dass man sagt, manchmal ist auch einfach zu viel an Signal, das weitergegeben wird. Und es gibt noch einen wichtigen Aspekt, das ist halt der Hyperfokus. Ja, ich hatte ja unterschieden zwischen Hyperphase, Hypersession, ob es dann was Kurzfristiges ist, wo man vielleicht aber halt, also kurzfristig im Sinne von, du sitzt halt 12 Stunden lang da, vergisst aufs Klo zu gehen, vergisst zu essen und machst halt Dinge, weil sie dich gerade begeistern. Oder ob es eine Phase ist in deinem Leben, wo du halt immer einem bestimmten Hobby halt hinterhergehst, wo du weißt, ja, das macht mir Spaß, das motiviert mich, das finde ich toll. Jede freie Minute setze ich mich in meine Werkstatt und bastel an dem Projekt, was auch immer. Aber irgendwann ist auch wieder gut und dann habe ich keinen Bock mehr drauf. Dann ist quasi das nicht mehr so relevant für mich. Und man spricht bei diesen Sachen halt auch so nach dem, nach Dopamin nachjagen quasi. Man versucht Sachen zu finden, die einen motivieren. Wenn wir motiviert sind, also intrinsisch motiviert, muss ich betonen, also aus uns selber heraus das Gefühl von Relevanz entsteht. Zum Beispiel eben diese ganzen schönen Sachen, die man gerne auch lustig zusammenfassen kann als Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Ja, also Drogen können das direkt halt anschieben, das ist ähnlich wie Medikamente eigentlich. Das heißt, Medikation und Drogen, ja, es ist nicht das Gleiche, erfüllt aber ähnliche Mechanismen. Und Drogen ist ja auch oft ein sehr falsch benutzter Begriff. Das ist nicht alles, was Party, Party, Spaß, Spaß, sondern das sind halt auch einfach alle möglichen anderen Sachen. Auch Schlafmittel sind eigentlich Drogen. Auch Bier, Alkohol sind Drogen und so weiter. Ja, und Rock'n'Roll ist halt irgendwie halt was, was dich halt sehr intrinsisch irgendwie direkt anspricht, emotional. Das war ja früher auch so dieses. Ich hatte es in der einen Episode über, da ging es um die Themen, sollte man Social Media bei Jugendlichen verbieten? Und ich gesagt habe, auch Rock'n'Roll war immer so ein Ding, was man eigentlich verbieten wollte, weil die arme Jugend darunter leidet und dafür führt wird und so weiter. Es war ein Motivationsfaktor. Und wenn wir sowas haben, dann wird Dopamin freigesetzt. Und zwar ziemlich viel davon. Und zwar so viel, dass eine hohe Leistungsfähigkeit entsteht, die auch über lange Zeit aufrechterhalten wird, mit langer Fokuszeit, mit sehr viel Engagement. Da werden alle möglichen anderen Sachen zurückgedrängt und vergessen. Also das findet statt. Da ist nicht zu wenig Dopamin dann generell da. Und das ist eine wichtige Unterscheidung an der Stelle. Das heißt, man greift an der Stelle mit Medikamenten halt in den eigentlich natürlichen Steuermechanismus ein. Der wird viel auch über die sogenannte Amygdala, den Mandelkern im Gehirn gesteuert. Das ist ein ziemlich, ja, grundlegend uralter Teil im Gehirn, der halt solche Steuerfunktionen übernommen hat, um zu entscheiden, ist irgendwas relevant? Ist es emotional relevant? Ist es auf einer sehr tiefgehenden, direkten, unmittelbaren Ebene relevant? Also wo man früher einfach extrem stark mit dem aktuellen Kontext in Verbindung stand. Das hatte ich ja auch in der Episode Kontextsensitivität nochmal genauer erklärt. Das spielt da alles eine Rolle. Und diese Kontextsensitivität der Amygdala ist halt bei Neurodivergenten stärker. Die reagieren stärker auf solche Sachen. Das heißt, ja, wenn die Relevanz nicht da ist, die intrinsisch motivierte Relevanz, die könnte auch sagen emotionale Relevanz, wenn die nicht da ist, dann wird wenig Dopamin freigesetzt. Und nach Lesart von neurotypischen, von normalen, in Anführungszeichen, ich nenne sehr gerne Neurex M für Masse, Median, dann ist das halt zu wenig. Ja, die müssten generell mehr Dopamin haben. Das geht nicht, dass dieser Dopamin-Level da dann so runter sackt irgendwie, dass die, wenn sie nicht intrinsisch motiviert sind, dass dann gar nichts mehr geht. Die müssen auch durch extrinsische Sachen motiviert bleiben. Die müssen auch aus abstrakten Gründen, die emotional völlig irrelevant sind, handlungsfähig bleiben. Das ist so der Anspruch, der dahinter steckt. Insofern wird es dann halt als Störung angesehen, wenn da halt zu wenig Dopamin ist. Und tatsächlich kannst du halt in deiner Umwelt schlechter funktionieren, im Sinne von dem, wie Neurotypische das halt verstehen, dass du funktionieren müsstest. Weil die können halt so funktionieren, weil die sind halt da stärker entkoppelt von ihrer Amygdala, könnte man sagen. Die haben halt einfach generell mehr Dopamin, wenn es halt auch langweilig oder irrelevant ist, haben dann aber halt trotzdem nicht so viel Dopamin, wenn es halt hochmotivierend und relevant ist. Das heißt, die sind halt eher in diesem Zwischenbereich immer. So weit lässt sich das erklären. Mit Medikamenten kannst du da eingreifen, indem du halt das mit dem Dopamin so ein bisschen pusht. Dann funktionierst du halt auch, wenn es nicht so interessant ist, halt eher so wie Neurotypische das vielleicht halt annehmen, dass man das halt braucht. Woher kommt das jetzt, dass da so ein Unterschied ist? Ja, es ist ja immer die Erklärung von mir, dass ich sagen könnte, das eine sind quasi Funktionsweisen, die früher bei den Wildbeutern in Kleingruppen, in anderen sozialen Strukturen lebenden Menschen, die nomadisch unterwegs waren, für die war das relevanter quasi, dass sie halt so unmittelbar mit ihrer Umgebung und so weiter halt darauf reagieren und dann Energie freisetzen, wenn es halt jetzt direkt um irgendwelche intrinsischen Faktoren geht, wenn es direkt um Essen, Fortpflanzung, Bedrohung und so weiter geht, aber sie halt auch darauf reagieren, wenn die Umweltbedingungen halt vielleicht nicht so sind, dass man jetzt viel Energie verplempern sollte. Während die Menschen, die heute als neurotypisch, die halt die Sesshaften sind, die in Hierarchien stark arbeiten, die halt eher auch abstrakte Dinge verfolgen, die insofern halt entkoppelt sind von ihrem Hier und Jetzt ein Stück weit, oder zumindest also stärker entkoppelt sind, als vielleicht die Wildbeutler es waren, die aber halt so ein eher generelles Leistungslevel haben, wodurch halt dann externe Strukturen, die halt stoisch einfach funktionieren, besser abgearbeitet werden können. Und gerade an diesen stoisch funktionierenden Strukturen scheitern halt Neurodivergente dann oft. Also das ist so grob der Unterschied. Und erklären kann man das schon auch mit genetischen Unterschieden. Dass es halt Gene gibt, die man vielleicht eher mit Wildbeutern assoziieren kann. Und Gene gibt, die vielleicht halt, ja, dann halt eher neurotypischen zuordnenbar sind. Und ja, dadurch, dass halt Neurix-M, die neurotypischen, die breite Masse, dadurch, dass sie einfach mehr sind. Und du so Statistik machst, wo Leute da so liegen, landest du dann halt einfach eher bei dem, du sagen kannst, ja, die neurotypischen, das sind die normalen, die haben recht quasi. Weil das sagt ja schon hier die Statistik, hier, das, da liegt ja die Mitte. Ja, aber vielleicht schmeißt du da einfach zwei Gruppen zusammen. Das ist ein bisschen so, als wenn du halt sagst, du hast hier, du nimmst ein bisschen Gelb als Farbe, also Wasserfarbkasten, und dann nimmst du ganz viel Blau und dann mischst du das zusammen. Dann kriegst du zwar schon so ein, ja, sowas wie ein Grünton, aber das ist schon ein sehr stark grün-blauer Ton halt irgendwie. Und wenn du das halt dann nebeneinander legst und sagst, naja, also wenn dieser grün-blaue Mischton, wo ich einfach alles zusammengeschmissen habe, halt meine Norm ist, mein Mittelwert, um den halt alle rumkreisen sollten, dann liegen halt die Blauen da schon viel dichter dran und funktionieren eigentlich ganz sauber und sinnvoll. Während halt die Gelben, das ist halt schon was total anderes. Also ich weiß nicht, Gelb, das fällt da raus, das ist irgendwie defekt, dem fehlt die blaue Farbe einfach, ja. Ja, das tut sie, aber es ist halt, ich habe da zwei Sachen zusammen. Würde ich es getrennt betrachten, würde ich beides vielleicht als sinnvoll empfinden. So ein bisschen macht man das ja mit der Diagnostik, dass man sagt, naja, die Gelben, Neurix A nenne ich es dann gerne, also was neurodivergent ist, aber spezifisch, also insbesondere halt das, was ADHS ist, das ist halt das, was ja da einfach rausfällt und dann halt diese Störung hat und dann halt nicht richtig funktioniert mit dem Dopamin. Und wenn man es jetzt genetisch betrachtet, ja, auch das ist wissenschaftlich fundierbar. Es ist so, es gibt einen ganzen Haufen Gene, die man halt damit irgendwie assoziiert. Die haben auch mit sowas wie Freisetzen, wieder aufnehmen von sowas wie Dopamin und anderen Rezeptoren zu tun. Die haben auch wahrscheinlich mit anderen Arten von gehirnstrukturellen Änderungen zu tun. Du kannst ja auch davon reden, dass du sagen kannst, wie viele Sensoren sind überhaupt da, die Dopamin oder Serotonin oder Noradrenalin und so weiter detektieren können. Also das könnte ja auch noch ein Faktor sein. Oder gibt es da irgendwie Unterschiede, wie gut sowas detektiert wird? Wie sind diese Synapsen und Strukturen überhaupt aufgebaut? Wie spielt es zusammen? Das kann genetisch gesteuert sich verändern. Und da gibt's, und das ist auch so die klare Haltung von Russell Barclay an der Stelle, ich weiß nicht, wo jetzt genau vom Zählen ist, aber irgendwie so 20, 30 Gene, die wir dem so zuordnen, gibt's mindestens schon. Mit der Annahme, dass es wahrscheinlich schon ein paar mehr gibt irgendwie. Das heißt, es ist nicht so ein Gen, was da umschaltet, sondern es ist ein ganzer Haufen, der da mehr oder weniger irgendwie zusammenspielt, die wir damit assoziieren irgendwie, die da scheinbar eine Rolle spielen, aber wo man nicht hundertprozentig fundiert bei allen erklären können, wie sie da eingreifen und wie sich das dann wirklich in welchen Verhaltensweisen nach oben auswirkt. Dieser genetische Faktor ist natürlich jetzt einer, wo du sagen kannst, klar, darauf kann ich jetzt ADHS fußen lassen und so definiere ich das dann quasi einfach. Du hast gewisse genetische Anlagen, dadurch hast du eine Dopaminstoffwechselstörung im Gehirn und deswegen funktionierst du bei manchen Sachen nicht so gut, dein Gehirn funktioniert an manchen Sachen einfach nicht so gut. Aufgrund dieser genetischen Defizite, könnte man sagen. Kann aber auch sagen, naja, das sind einfach eher die Wildbeutergene, das ist eine Anpassung halt auf andere Dinge, die heute vielleicht einfach nicht mehr so verlangt und wichtig sind. Klammer auf, weil halt die Mehrheit entschieden hat, dass sie halt ein System haben wollen und etablieren, in dem diese Eigenschaften halt genau, ja, nicht mehr so richtig reinpassen. Klammer zu. Gut, insofern wäre dann ja geklärt, ADHS ist genetisch, Trauma-Quatsch brauchen wir immer noch nicht, das ist ja alles Bullshit und ADHS ist einfach eine genetische Erkrankung, könnte man sagen, oder eine genetische Abweichung oder eine genetische, man spricht dann auch gerne von Normvarianz, könnte man auch sagen, also was wie Links- oder Rechtshänder eben. Das wäre vielleicht noch so der neutralste Ausdruck. Und damit ist ja alles klar. Nur wenn man jetzt einmal guckt, das ist ja eine Korrelation bei den Genen. Wie gesagt, wir können es ja nicht hundertprozentig richtig erklären an allen Stellen. Da fehlt viel so von der gesamtstrukturellen Maschinerie quasi, wie es funktioniert. Aber wir können zuordnen, also diese Gene sind bei ADHS halt häufiger, beziehungsweise andersrum halt, wenn du diese Gene hast, hast du öfters ADHS und so weiter. Das heißt, zeigst du ein bestimmtes Verhalten und daran ist ja ADHS eigentlich von der Definition aufgehängt, das sind nach außen beobachtbare Faktoren, die du da eigentlich misst und denen du die Diagnostik zugrunde legst. Das heißt, hast du bestimmte genetische Faktoren, dann zeigst du bestimmtes Verhalten. Mischt sich dann aber auch wieder mit anderen Diagnosen, die wieder so ein bisschen anders sind, wo man dann versucht auszudifferenzieren und so weiter, wo es dann schon wieder schwierig wird. Das ist vielleicht doch ein bisschen wischiwaschi auf dem, worauf du es fußt. Da gibt es dann auch wieder Gegenargumente und sagt, nein, das kann man ja differenzieren. Hier ist ein Detail anders und dort ist ein Detail anders und dort ist dann hier wieder so, wo ich sagen kann, okay, wenn das nur so Details sind, warum versuchst du so krampfhaft auseinanderzuziehen? Interessant wären natürlich die Wirkmechanismen eigentlich dahinter, wenn die anders sind. Also wenn jemand halt nicht genetisch veranlagt quasi da einen Unterschied hat, könnte es ja sein. Oder wenn er halt von den Gehirnstrukturen anders aufgestellt ist, dass er sagen kann, da ist gar nicht Dopamin irgendwie der entscheidende Punkt irgendwie. Und da ist nicht die Freisetzung von Dopamin oder die Wiederaufnahme von Dopamin der entscheidende Punkt. Dann würde das rechtfertigen, dass man vielleicht auch andere Arten von Medikamenten braucht. So weit geht das aber halt nicht normalerweise. So genau wird er nicht differenziert. Es wird das äußere Verhalten angeguckt und dann versucht, an Details des äußeren Verhaltens halt verschiedene Diagnostiken aufzumachen. Hilfreicher wäre für die Patienten natürlich, wenn sie genau den Unterbau erklärt kriegen würden und oder mal das bei ihnen klären könnte, um dann zu sagen, dieses spezifische Medikament wird dir am wahrscheinlichsten helfen. Weil ich einfach das Problem immer wieder habe, dass viele Leute, die dann endlich ihre ADHS-Medikamente bekommen, ja, das ist ja oft ein langer Weg, sie müssen selber mal auf diese Idee kommen, dann brauchen sie irgendwo einen Diagnoseplatz, dann wird die Diagnostik gemacht, das kostet meistens Geld, dann haben sie den Diagnoseplatz, haben sie die Diagnose und dann brauchen sie einen Psychiater, weil meistens macht nicht der Psychiater die Diagnose. Da muss der die Diagnose aber wiederum auch anerkennen und bereit sein, das dann am Ende auch noch auf Kassenrezept möglicherweise zu machen. Sonst musst du wieder Geld zahlen. Aber du brauchst erstmal einen Psychiater mit einem freien Platz. Der muss da mitspielen und sich drauf einlassen. Und dann hast du deine Medikamente und dann merkst du, hey, jetzt wirkt das aber auch nicht. Das kann sein. Oder es wirkt nicht so, wie du es dir vorgestellt hast oder so. Und dann fängst du an rumzuprobieren mit verschiedenen Medikamenten und merkst bei allen, die haben alle so gewisse Vor- und gewisse Nachteile, versuchst damit irgendwie klarzukommen und so weiter. Aber das ist halt eher so ein Try and Error, finde ich so mittelgut. Aber es ist das Beste, was man manchmal machen kann. Und bevor man nichts macht, ja, probier's halt einfach aus. Klar, warum nicht? Also, da spricht nicht so viel dagegen. So, und wieso machen wir jetzt nicht einfach Gentests und sagen dann ist ja klar, wenn du diese Genkombination hast, dann hast du eine so und so hohe Wahrscheinlichkeit, dass du ADHS hast. Naja, es ist halt immer nur eine Wahrscheinlichkeit. Also tatsächlich, es gibt bisher einfach keine klaren Erkenntnisse, die klar belegen, dass du ADHS hast oder nicht. Es wäre immer so eine Schwelle. Du müsst dann sagen, ja, wenn da halt 80% rauskommt, dann hast du ADHS und wenn es nur 79% sind, hast du kein ADHS. Das wäre auch seltsam, weil das nicht so direkt korreliert mit dem beobachteten Verhalten. Das heißt, da sind halt einfach weitere Faktoren halt im Spiel. Das ist so. Und du brauchst ja auch immer einen gewissen Leidensdruck haben. Das heißt, wenn du in einer gesellschaftlichen Situation bist, die für dich besser geeignet bist, dann hast du weniger Leidensdruck, dann brauchst du eigentlich auch nicht unbedingt Medikamente. Das wäre so das Idealste, dass man nicht quasi bei den Leuten versucht, was rumzureparieren oder zu verschlimmbessern, sondern man eigentlich das soziale Umfeld halt passend für die Menschen gestaltet. Haben wir noch ein anderes Problem. Diese genetischen Faktoren, wenn man mal anguckt, die korrelieren zum Großteil dann auch mit sowas wie Autismus. Gut, könnte man nur sagen, ADHS und Autismus ist ja eh dasselbe. Auch da ist die Wissenschaft und öffentliche auch da ist die Wissenschaft und die offizielle Lehrmeinung noch nicht ganz so weit, aber könnte man ja vielleicht auch noch sagen, okay, dann betrachten wir das zusammen, dann geht es. Ich habe aber zu weiteren Dingen, wo es andere Diagnosen gibt, habe ich jetzt auch große Überlappungen in diesen Genen. Und das ist halt unter anderem auch komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Das heißt, wenn du das einfach anhand dieser Gene testest, könnte das sein, dass rauskommt, ja, du hast mit 80% ADHS und mit 81% hast du Autismus und mit 83% hast du vielleicht irgendwie komplexe posttraumatische Belastungsstörung, also mit den Wahrscheinlichkeiten. Und diese Wahrscheinlichkeiten, ja, die sind jetzt auch nicht irgendwie fundiert aus der Mechanik hergeleitet, sondern die ergeben sich nur aus dem, dass du halt sagst, ich betrachte mal Leute, denen ich die Diagnose zugeordnet habe und dann gucke ich mir deren Gene an und dann erstelle ich eine Statistik davon. Je nachdem, welche Leute vorher diese Diagnosen bekommen haben, häufig gibt es da auch den einen oder anderen Bias drin, also die Verschiebung, also ein Vorurteil könnte man fast auch sagen, dann hätte ich quasi meine Statistik halt auch ein bisschen verbogen. Und dann würden halt vielleicht Leute unter oder über diese Schwelle rutschen, nur aufgrund von ja dieser Bemessungsgrundlage, die ich habe. Das heißt, es ist einfach nicht so eindeutig. Ich kann dann aber in sehr vielen Fällen halt auch nicht klar unterscheiden zwischen ADHS und komplexer posttraumatischer Belastungsstörung. Ich müsste dann unterstellen, dass ja das ja doch dasselbe ist, was es definitiv nicht so direkt ist. Ich sage nur, es sind Zusammenhänge da und es sind wichtige, ja, man muss es im Gesamtkontext sinnvollerweise betrachten. Aber deswegen dann vielleicht andersrum zu sagen, es ist jetzt wissenschaftlich fundiert und wir schicken jetzt alle, die so mit einer ADS-Diagnose haben, schicken wir auch in tiefenpsychologische Behandlung. Das wäre auch falsch. Weil es sind halt nur gewisse Korrelationen und gewisse Wahrscheinlichkeiten, dass du sowas auch haben könntest. Mehr kannst du mit der Genetik nicht machen. Warum ist das jetzt so? Ja, die Sache ist, dein Verhalten hängt ja von vielen Dingen ab. Das hängt von der Umwelt ab, aber das hängt auch von dir ab, von dem, welche Gedanken bei dir da so kreisen, aber halt auch vor allem deine neurologischen Strukturen. Und die Neurodiversität sagt dir, wir haben alle unterschiedliche Gehirne. Also die Gehirnstrukturen sind alle komplett unterschiedlich, also in weiten Teilen, also so im großen Abstrakten gesehen sind da schon die grundlegenden Ähnlichkeiten da, aber so im Detail sind diese Gehirne alle komplett unterschiedlich. Diese Synapsen und so weiter, da gibt es kein hundertprozentiges Bauschema, nach dem die gebaut werden müssen. Das ergibt sich quasi so dynamisch interaktiv und ändert sich auch. Also es gibt auch sowas wie Neuroplastizität. Ja, ist das jetzt aber quasi abhängig von unseren Erfahrungen und vor allem unserer Genetik? Jein. Denn wir dachten früher, ja, wenn man nur die Gene komplett irgendwie entschlüsselt, dann hast du ja den kompletten Bauplan eines Organismuses und kannst quasi alles, was ihn ausmacht, einfach bauen und nachbauen. Und dann könntest du identische Klone quasi, die dann auch gleich sind, ja, wenn sie einigermaßen ähnlich aufwachsen, dann auch gleiche Charaktereigenschaften haben und Sachen und Zeug und so weiter. Und das sind ja eigentlich diese Zwillingsstudien, die man auch anguckt, wo wirklich die genetische Überlappung sehr, sehr, sehr hoch ist, also eineiige Zwillinge. Da sind leichte Unterschiede, gibt es in den Genen da. Ja, ich weiß gar nicht, ob immer, aber normalerweise. Aber die sind schon verdammt ähnlich genetisch. Und trotzdem sind die vom Charakter und so weiter oft recht unterschiedlich. Ein spannender Punkt dabei ist jetzt, die Baupläne, also im Sinne von Genen, DNA, sind halt nicht alles. Ja, da gibt's auch noch RNA, tatsächlich, also es gibt Baupläne auch auf verschiedenen anderen Ebenen noch. Es gibt aber noch was anderes Spannendes, worauf ich immer wieder gerne hinweise, und das ist halt Epigenetik. Das heißt, diese Baupläne von dir, die werden nicht einfach immer identisch klar abgelesen. Da gibt es nicht eine Norm, nach der die komplett abgelesen und abgearbeitet werden, sondern da sitzt oben nochmal eine Konfiguration drauf. Das heißt, es sind verschiedene Mechanismen bei der Epigenetik, die man halt unter dem Begriff Epigenetik zusammenfasst, aber die Mechanismen sind tatsächlich sehr unterschiedlich. Ich glaube, es gibt mindestens 4 verschiedene, ganz verschiedene Ansätze, die dazu führen, dass bestimmte Gene stärker benutzt werden oder schwächer benutzt werden oder vielleicht auch ganz inaktiviert werden oder die sehr prominent sind. Da gibt's, je nachdem, wie die DNA aufgewickelt ist, wie die Enden im Prinzip die können methyliert sein, sagt man auch irgendwie. Also da können so Ablesehämmer im Prinzip drauf sein. Und es gibt, glaube ich, noch zwei andere Aspekte. Die führen alle dazu, dass dieser Bauplan nicht zwingend auf eine bestimmte Weise abgelesen wird, sondern sich das sehr unterschiedlich auswirken kann. Und das bringt mir eine große Dynamik halt rein, weil Epigenetik lässt sich zur Lebzeit ändern. Also diese Konfiguration da oben drauf, wie da was abgelesen wird, das ist nicht von Geburt an bis zum Tod komplett identisch und gleich, sondern das verändert sich im Laufe unseres Lebens aufgrund unserer Erlebnisse, führt dann aber halt eben zu einer anderen, genetischen Expression. Das heißt, das ist nichts, was wir durch Gedanken irgendwie aufrechterhalten, sondern das sind wirklich körperlich-physikalische molekulare Unterschiede, die dann zu unterschiedlichen Gehirnstrukturen führen. Das heißt, selbst wenn wir sowas wie Neuroplastizität unser Leben lang haben, dann sind diese neuroplastischen Änderungen halt auch abhängig davon, was du für eine Genetik hast, aber vor allem auch, was du für eine Epigenetik da oben drauf hast. Und durch diese vielen Faktoren, die es da gibt, die ganz unterschiedlich auf dieser Epigenetik arbeiten, gibt es da eine viel höhere Varianz nochmal, als das, was du genetisch schon hast. Das heißt, es ist hochkomplex, sind aber keine Sachen, wo du sagen kannst, ja, denkst dir halt anders. Nein, das ist halt molekular, körperlich in mir so veranlagt und das kann man schon wieder umbiegen, aber das dauert. Wie wird jetzt Epigenetik massiv umgebogen? Also schleichend passiert das wahrscheinlich ständig, immer, durch Sachen, die wir gar nicht so richtig überblicken bisher. Klar ist es aber halt schon an Stellen, die besonders krass sind, die besonders existenziell sich für dich anfühlen. Also wo dein Körper einfach auf eine sehr fundamentale Weise reagiert und sehr drastische Schritte ergreifen muss. Und dann ergreift er halt auch drastische Schritte im epigenetischen Bereich und fängt da an, halt Sachen umzukonfigurieren, weil er sagt, so, jetzt wird's aber hier höchste Eisenbahn. Jetzt müssen wir hier mal ein paar Dinge umstellen. Und das sind Effekte, die kann man dann halt beobachten. Sowohl im Verhalten nach außen, den Fähigkeiten auch und Bedürfnissen von Individuen, aber halt auch auf dieser molekularen Ebene kann man das zum Teil zeigen. Aber bisher vor allem mit Tierexperimenten. Weil sich solche Experimente bei Menschen eigentlich eher verbieten oder wenn halt eher so versehentlich passieren, aber dann hast du halt nur so eine mittelgute Basis, um da drauf sinnvoll Forschung und Statistiken halt dann wieder das schwarz auf weiß klären zu machen. Das heißt, aus Tierexperimenten kennen wir sowas, bei Menschen ist es höchstwahrscheinlich genauso sehr ähnlich. Du kannst einen Teil der Epigenetik weitervererben, also ein Teil geht verloren auch immer, das ist ja auch ganz gut, dass du von Generation zu Generation das nicht vollumfänglich immer weitergibst, sondern nur ein Teil. Aber gewisse Teile kannst du quasi an so einer Art Erkenntnis in die nächste Generation mitgeben. Also was ist gefährlich, was ist nicht gefährlich, was sind gute Anpassungen, sollst du eher ängstlich sein oder vertrauensvoll oder sonstige Dinge. Das heißt, das kann ich auf dieser molekularen Ebene schon weitergeben. Das ist gar nicht notwendig, dass du das quasi von Eltern auf Kinder über soziale Faktoren irgendwie überträgst, dass sich das irgendwie abgucken und daraus lernen, sondern die haben das vielleicht schon auf einer molekularen Ebene ein Stück weit mitbekommen. Ja, vererbtes Trauma, ohne dass du im sozialen Kontakt das erworben hast. Im sozialen Kontakt kannst du es aber natürlich auch nochmal erwerben und mitbekommen. Insofern sind auch Zwillingsstudien da halt so, die Zwillinge leben meistens halt im gleichen sozialen Kontext. Wenn nicht, ist es aber hochinteressant, das mal zu sehen. Und sie kriegen halt normalerweise eine sehr ähnliche oder auch gleiche epigenetische Konfiguration halt da mit auf den Weg. Das ist halt die Konfiguration halt zum Zeugungszeitpunkt quasi von den Eltern, was da halt an epigenetischer Konfiguration halt war. Irgendwelche Traumata und Sachen, die die Eltern danach erleben, können sich halt nicht mehr direkt auf die Kinder auswirken, sondern noch über soziale Faktoren. So, aber das hast du jetzt und wir wissen halt, dass halt auch mindestens Trauma halt einen großen Einfluss auf diese Epigenetik hat. Das heißt, diese genetischen Faktoren, die wir ADHS halt zuordnen, aber auch sowas wie komplexer posttraumatische Belastungsstörung zuordnen, werden wiederum halt auch gesteuert von Dingen, die wiederum in dem Traumabereich halt angelegt sind. Und die du eigentlich, wo du eine Chance hättest, das zu verändern. Also man sagt dir mal, deine Genetik kannst du nicht verändern, damit musst du halt einfach leben. Das heißt, ADHS lässt sich nicht ändern, das hast du einfach mitbekommen. Ja, die Genetik schon, aber nicht die Epigenetik. Die Epigenetik hast du zwar auch ein Stück weit mitbekommen, hast du aber auch ein bisschen durch deine Erfahrungen noch erworben und modifizierst sie ständig, Aber das ist ein sehr langwieriger, sehr indirekter Prozess, der trotzdem dann direkte Auswirkungen auf deine Gehirnstrukturen hat. Bedeutet, wenn du in der Lage bist, ein Trauma zu heilen, was langwierige Arbeit ist, ob da Tiefenpsychologie und Psychoanalyse schon das Richtige ist, andere Frage. Aber wenn du in der Lage bist, das quasi zu bearbeiten, zu heilen, kann sich die Epigenetik dadurch verändern. Dadurch wird deine Genetik anders benutzt und anders abgelesen. Das heißt, selbst wenn da so Faktoren da sind, die aus der Wildbeuterzeit kommen, kommen die vielleicht etwas weniger stark zum Einsatz. Jetzt ganz abstrakt allgemein gesprochen, also sehr pauschal. Und wenn sie anders zum Einsatz kommen, dann werden neurologische Strukturen bei dir auch anders gebildet. Das ist es halt vor allem, ja, während deiner frühen Phasen deines Lebens halt besonders entscheidend und groß, was da so neu gebildet wird und wie viel Dynamik da so in deinem Gehirn besteht. Das kannst du später nicht komplett im gleichen Umfang, gleicher Geschwindigkeit wieder aufholen oder verbessern. Aber es gibt was, das nennt sich Neuroplastizität. Das heißt, dein ganzes Leben über bilden sich neue Synapsen, Verbindungen, verändern sich die Verschaltungen und so weiter. Das heißt, deine Strukturen sind nicht hundertprozentig festgelegt. Später aber halt wesentlich träger und zäher. Also es ist halt schon etabliert. Trotzdem gibt es dort Veränderungen. Und wenn du Veränderungen auf der Epigenetik hast, die zu anderer, zum anderen Ablesen von den Genen führen, dann hast du wiederum halt auch eine andere Gehirnstruktur. Und das ist so der Kreis, der sich schließt. Das habe ich schon 30 Mal erklärt bestimmt, oder? Auch hier in dem Podcast. Aber es kommen immer wieder neue Leute dazu und ich habe immer wieder den Eindruck, dass das verloren geht an der Stelle. Und deswegen ist es halt auch richtig und sinnvoll, diesen Trauma-Aspekt nicht pauschal da rauszulassen, sondern halt immer mitzudenken. Das heißt aber nicht, dass alle Leute, die ADHS haben, gleichermaßen traumatisiert sind. Aber es kann immer eine Rolle spielen. Es gibt immer einen Einflussfaktor, der darüber möglich ist. Es ist auch denkbar, dass quasi das, was wir der Genetik halt hier stark zuordnen und dann halt in die ADHS-Schublade reinstecken, auch mit durch so Traumafaktoren halt ausgelöst wurde, die wir aber bisher nicht ordentlich dem Trauma zugeordnet haben. Sodass es dann vielleicht nicht wie ein Trauma aussieht, aber dann doch irgendwie ein Trauma ist. Und das ist genau so eine Kontroverse, die führen halt Barclay und Mathé halt auf einer sehr hohen Ebene, ohne jetzt das über die Epigenetik ordentlich immer zu erklären. Und dieser Epigenetikfaktor ist eigentlich der mir viel zu kurz kommt an den Stellen, weil er genau diesen entscheidenden Schlüssel enthält, der einfach diese Dinge sinnvoll zusammenbringt. Und ja, das heißt noch nicht, dass du deswegen, wenn du ADHS hast, zwingend mit tiefen psychologischen Betrachtungen da ein Trauma heilen musst. Weil vielleicht ist das für dich nicht der entscheidende Faktor, da kannst du da auch nicht viel gewinnen. Ist aber gleichzeitig, davon pauschal abkoppeln zu wollen, ist aber wiederum nicht richtig. So, und jetzt, um da noch ein bisschen was Neues vielleicht reinzubringen und diesen Trauma-Aspekt nicht immer so abstrakt zu lassen. Was ist Trauma eigentlich an der Stelle? Und auf welcher Ebene muss man da ran und wieso ist vielleicht sowas wie Traumatherapie nochmal was ganz anderes als jetzt Verhaltenstherapie und wieso bringt dir Verhaltenstherapie dann nichts und wieso ist auch Tiefenpsychologie vielleicht allein noch nicht ausreichend? Man muss vielleicht diese therapeutischen Formen mal ein bisschen auseinanderdividieren oder was wir an Mitteln haben. Also medikamentöse Therapie ist ja auch was. Ich meine, das heilt nichts bei ADHS, das ist halt eine fortlaufende Medikation, die dir halt eine gewisse Stütze gibt. Ja, das ist ganz entscheidend. Es gibt dann dazu normalerweise sowas wie Verhaltenstherapie. Das heißt, da lernst du gewisse Routinen und so weiter. Also der bessere Ansatz davon ist zu sagen, ja, du steuerst nicht nur dein Verhalten irgendwie anders, sondern du machst kognitive Verhaltenstherapie. Das heißt, auch versuchst deine Gedanken zu betrachten. Hast du vielleicht immer die falschen Gedanken? Du musst das anders denken, du musst anders an die Sachen heran. Problem dabei ist, Verhaltenstherapie und auch kognitive Verhaltenstherapie basieren sehr darauf, dass du halt auf eine gewisse Weise schon funktionsfähig bist. Das heißt, die bauen einfach darauf, dass du halt normgerecht funktionierst oder das überhaupt kannst, also die Anlagen dazu hast. Kannst du das nicht, arbeitest du halt die ganze Zeit quasi gegen deine Natur und kannst diese therapeutischen Vorgaben weniger gut umsetzen, wirkst halt so, als ob du halt unwillig bist. Und ein Therapeut, der mit ADHS sich jetzt nicht richtig auskennt, hat vielleicht so den Eindruck von dir, dass du halt ja nicht richtig willst. Du bist therapieresistent, du hast da keinen Bock drauf. Bist widerwillig. Kriegst es immer nicht hin. Da vereinbart man irgendwelche Übungen und Routinen und Sachen, die du machen sollst und so weiter, und du machst es nicht. Du vergisst es. Du bist zu faul, es zu machen an der Stelle. Du kriegst es irgendwie nicht hin, oder du machst es zwar, aber irgendwie hat es keinen ordentlichen Effekt und man therapiert da irgendwie in der Gegend herum und so weiter. Ja, weil die Grundanlagen halt einfach nicht da sind. Das heißt nicht, dass ich die nie entwickeln kann, aber über die Verhaltenstherapie oder auch kognitive Verhaltenstherapie werden sie sich halt zum Großteil nicht entwickeln. Entweder ist es wirklich was rein Genetisches, dann ja, hast du eigentlich keine Chance daran, was zu verändern. Dann kannst du nur deinen Überbau drüber halt verändern, aber das machst du wahrscheinlich sowieso schon dein ganzes Leben, indem du irgendwelche Mechanismen halt entwickelt hast, mit denen du halbwegs in dieser Welt funktionieren kannst. Man kann es bestenfalls darum gehen, halt bessere Mechanismen zu finden, ja? Das ist das, was kognitive Verhaltenstherapie oder Verhaltenstherapie halt versuchen kann. Bessere Mechanismen etablieren. Vielleicht auch sowas wie Routinen etablieren, wobei das halt sehr viel schwieriger ist nochmal für Menschen im ADHS-Bereich. Da gehe ich jetzt nicht so sehr drauf ein, aber ist ein großer Faktor, weitgehend eigentlich auch bekannt. Du brauchst mehr Wiederholungen, mehr Sachen, oder es muss stärker intrinsisch motiviert sein. Und das ist jetzt der Faktor. Wenn dir diese intrinsische Motivation fehlt, musst du immer über sowas wie Disziplin, über Energie, über Kompensation arbeiten. Und das fällt dir viel schwerer als bei Neurotypischen. Insofern ist das halt eine viel größere Leistung, die man dir abverlangt. Und vielleicht scheiterst du an dieser Leistung auch, und dann bringt dir die Therapie nichts. Vielleicht hilft sie dir auch, wenn sie sensibel genug daran geht und innerhalb deines Möglichkeitsrahmens bleibt und das halt auch berücksichtigt, dass sie halt im Kleinen irgendwie bessere Mechanismen und soweit das möglich ist, vielleicht auch gewisse Routinen schafft. Ja, das kann schon sein. Es ist nicht pauschal so, dass es nichts bringt. Man sagt eigentlich immer auch, Medikamente plus kognitive Verhaltenstherapie oder sowas ist so das Angezeigte bei ADHS, was dir vielleicht auch vor allem für die kurzfristigen Aspekte was bringt. Wenn du noch Kapazität hast in dir, also du noch nicht komplett im Burnout und in einer schweren Depression steckst oder sowas, dann kann das auch wirklich sinnvoll sein, zumindest für den Moment. Aber es ist kein Garant, dass du langfristig damit schon alles irgendwie perfekt hinkriegst. Ein großer Bereich ist halt auch das Ganze mit Psychoedukation. Ja, jetzt könnte man sagen, dieser Podcast macht auch sowas wie Psychoedukation. Ich würde auch davon ausgehen. Jetzt im klassischen anerkannten Sinne ist es das aber nicht. Und ja, hierdurch wird auch niemand geheilt, muss ich offiziell sagen. Was du aber draus machst, aus welchen Informationen und welche Bücher du liest und was du für dich selber in dir rausfindest und wie du damit umgehst, das ist auf einem ganz anderen Blatt. Das kannst du halten, wie du willst quasi. Und da lässt sich natürlich auch einiges erreichen davon. Wenn du jetzt aber wirklich reingehen willst und sagen willst, okay, vielleicht gibt es auch sowas wie Traumafaktoren, sei es entweder, dass du wirklich aus deiner Kindheit heraus traumatisierende Erlebnisse hattest, du vielleicht traumatisierende Faktoren oder ja Traumafaktoren quasi epigenetisch vererbt bekommen hast, oder du das halt im Laufe deines Lebens, vielleicht auch gerade aufgrund deiner Neurodivergenz und dem, dass du halt im sozialen Bereich damit halt immer Probleme hattest, vielleicht traumatisiert worden bist, dann sind das Dinge, die kann man halt besser, ja, sowas wie tiefenpsychologische Sachen halt abarbeiten, wo es drum geht, wo sind welche Konflikte quasi. Also Konflikte zwischen verschiedenen Bedürfnissen, die ja Bedürfnis nach Sicherheit zum Beispiel oder Bedürfnis nach sozialer Anerkennung, die aber im Konflikt steht, damit vielleicht halt irgendwo in einer gewissen Weise funktionieren zu sollen oder zu wollen oder grob gesagt, in diese Richtung bewegt sich Tiefenpsychologie und die kann da sehr wertvoll sein, dir die Dinge aufzuzeigen. Dann kannst du vielleicht auch gewisse Konflikte auflösen, kannst damit ja auch wieder auf dieser Ebene halt andere Mechanismen finden. Da geht es dann eher um so eine emotionale Ebene schon. Psychoanalyse macht sowas Ähnliches, versucht sich halt da ein bisschen trickreicher quasi hinzuarbeiten, indem sie dir halt irgendwie eher Möglichkeiten gibt, wie du mit Assoziationen und sonst was für dich Dinge und Räume und Bereiche halt, die dir verborgen waren, halt entschlüsseln und öffnen kannst, um dann halt für dich Erkenntnis rauszuziehen. Und da bewegen wir uns aber halt oft auf dieser ja doch eher kognitiven Ebene. Ja, wir haben die Erkenntnis, was da schiefgelaufen ist. Oh, jetzt haben wir die Erkenntnis, jetzt ist es ja gelöst. Ja, besser wäre schon auf dieser emotionalen Ebene zu sagen, okay, was sind die emotionalen Faktoren gewesen? Dann kann man sagen, ah, emotional war das und das und das und das und diese Sachen, also Bedürfnisse und Fähigkeiten und ja, auch meine Dinge, die mich vom Gefühl her und Amygdala motivieren, die für mich relevant sind, kann man vielleicht eher auf dieser Gefühlsebene verankern und kann die begreifen, kann damit besser umgehen. Und wenn ich da Erkenntnis habe, ja, dann ist es ja gelöst, oder? Und beides ist aber halt noch nicht die Lösung, weil Trauma auf einer körperlichen Ebene etabliert ist und stattfindet. Der Körper hat gelernt, auf eine gewisse Weise zu reagieren. Bei Panikzuständen, Angstattacken und dergleichen sind das maßgeblich vor allem körperliche Reaktionen. Die werden zwar schon mitbedingt oder ausgelöst oder sonst was durch irgendwelche anderen Faktoren, aber die finden auf einer körperlichen Ebene statt. Der Körper oder eine sehr tiefe Ebene, die man halt auch gerne körperlich nennt, reagiert halt auf eine gewisse Weise, auch entkoppelt von dem, was du dir da so Schönes dazu denkst in dem Moment. Das heißt, es kann sein, dass du ganz nüchtern denkst, naja, das ist doch alles in Ordnung und so weiter, und dein Körper aber trotzdem in totaler Panik ist und du das überhaupt nicht einschätzen kannst. Und das macht es ja oft so scary erst für Menschen, dass sie sagen, ich weiß nicht, was mit meinem Körper gerade passiert. Ich weiß nicht, was mit mir passiert. Habe ich gerade einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall oder was irgendwas Komisches passiert, der führt quasi so eine Art Eigenleben, obwohl ich doch schon eigentlich denke, dass doch alles in Ordnung ist. Und deswegen bringt es auch gar nichts, also oft zumindest, wenn man auf die Leute in dem Moment einredet und sagt, ja, aber vernünftigerweise ist doch alles in Ordnung, das musst du doch verstehen, wo sagen kann, die verstehen das vielleicht sogar. Aber das kommt nicht im Körper an. Der Körper ist anders quasi da aufgestellt und verankert. Und diese Verankerung im Körper, ja, die lassen sich, wenn überhaupt, halt nur sehr, sehr langwierig halt da lösen und bearbeiten. Und das ist ein ganz anderes Umgehen, wie du daran musst. Und da in die Richtung geht halt auch eher sowas wie Traumatherapie, indem sie da wieder ja gewisse Brücken schafft und Bezüge schafft und da versucht, Lösungsmöglichkeiten aufzubereiten. Und das ist auch eine gute Erklärung dafür, dass du sagen kannst, es muss halt im Körper irgendwo ankommen, dass es sich halt auch epigenetisch wieder irgendwo manifestiert und diese Epigenetik anfängt halt sich umzubauen, weil sie vielleicht halt wirklich sagt, ah, okay, jetzt passt wieder alles. Und wenn die Epigenetik umgebaut ist, ja, dann ist auch noch nicht alles gelöst, aber dann ist das die Grundlage dafür, dass halt deine Gene anders abgelesen werden und dann können halt bei neuroplastischen Prozessen halt auch diese Strukturen sich in der Zukunft dann anders bilden. Und wenn sich die Strukturen anders bilden und so weiter, dann ist halt auch langfristig quasi die Funktionsweise von deinem Gehirn halt irgendwie ein bisschen anders. Und möglicherweise hast du dann halt auch ein bisschen mehr Dopamin an Stellen, wo du es vorher vielleicht nicht hattest. Das ist jetzt, da sind ganz viele vielleicht und wenn und aber drin insofern. Das ist nicht der normale Weg, wie man sicher quasi ADHS heilen könnte. Um Gottes Willen, das habe ich damit nicht sagen wollen. Wenn du genetische grundlegende Faktoren hast, dann werden die durch Epigenetik zwar quasi moduliert vielleicht oder mitmoduliert, aber das ist nichts, was dich da komplett von diesen Genen befreit, was sich komplett in diesen Strukturen verändert, gerade als Erwachsener nicht mehr und so weiter. Es kann es aber halt vielleicht verstärkt haben, wie es sich aufgebaut hat. Das kannst du nicht wieder komplett zurückführen. Oder es kann halt auch jetzt noch dazu führen, dass es sich halt weiter verstärkt oder vielleicht ein bisschen abschwächt oder sowas. Und das ist vorstellbar. Ist aber auch nicht komplett sicher und so weiter. Also man muss es aber zumindest als Möglichkeit im Kopf behalten und sollte es nicht so pauschal wegwischen, dass es halt völliger Blödsinn ist, irgendwie Trauma im Kontext mit ADHS irgendwie zu sehen. Weil es diesen großen Kreis quasi an Mechanismus an der Stelle gibt und man gleichzeitig diese ganzen Faktoren einfach mal so verstehen sollte, sich da so ein bisschen von den verschiedenen Seiten reindenken sollte und dann das Beste für sich halt daraus mitzunehmen. Und viele Menschen, die halt in dem Bereich ADHS halt neu sind oder in den letzten Jahren neu reingekommen sind, für die ist das halt erstmal ein völlig erschlagendes Überding. Da ist es natürlich hilfreich zu sagen, ja, das ist eine Stoffwechselstörung im Gehirn, dir fehlt Dopamin und mit den Medikamenten kriegst du mehr Dopamin und dann kannst du langsam lernen, damit umzugehen und das in den Griff zu kriegen. Hey, das reicht als Erklärmodell ja auch erstmal. Ich würde aber trotzdem immer auch sagen, und guck dann, wenn du Kapazitäten hast, auch mal hin irgendwie, inwiefern dieser Traumabereich für dich relevant ist. Aber so ein Trauma aufzuarbeiten ist eine ganz andere Hausnummer und das zieht viel Energie. Das ist auch was, das kannst du nur machen, wenn du Kompensationsenergie wieder übrig hast. Das heißt, wenn du aus deinem Burnout raus bist, wenn du aus deiner Depression einigermaßen raus bist, wenn du stabil bist, wenn du ein stabiles Umfeld hast. Das heißt, dass wirklich drumherum, ja, deine Familie stabil ist, deine Arbeit stabil ist, dir deine Arbeit vielleicht auch Freiraum gibt und nicht dauernd neue Anforderungen an dich stellt, wie du funktionieren sollst, dich nicht bedroht, bedrängt quasi, du am besten auch, ja, deine Existenz irgendwie einigermaßen abgesichert ist. Du also die Möglichkeit hast, auch mal in gewissen Bereichen so überhaupt nicht zu funktionieren, um da Raum dafür zu haben, an diesen Dingen zu arbeiten. Bist du wirklich nur am Rande der Klippe und im Überlebensmodus, ist es halt schwierig, ein Trauma aufzuarbeiten. Das geht eigentlich nicht, weil dann ist das so der letzte Rest quasi, der dann damit auch noch zerstört wird vielleicht, weil so ein Trauma halt auch erstmal viel destabilisiert. Weil, woher kommt Trauma? Und ich glaube, wir müssen uns dann gleich Richtung nächste Episode verorientieren irgendwie an der Stelle. Trauma ist halt einfach auch viel, was oft, also gerade wenn es unbearbeitet und unverarbeitet ist, was halt so ein Stück weit weggedrängt worden ist, weil die Verarbeitungskapazität gefehlt hat. Das heißt, holst du das jetzt vor, wird Verarbeitungskapazität benötigt, hast du die nicht, hast du ein Problem. Das heißt, möglicherweise ist es auch wichtig für dich, das weiterhin erstmal ruhen zu lassen und sein zu lassen. Und nur langfristig, wenn du dann vielleicht durch Medikamente, besseres soziales Umfeld, bessere momentane Alltagsüberlebensmechanismen da stabilisiert bist, einigermaßen gut dastehst, dann zu sagen, okay, jetzt wäre der gute Schritt, das auch noch anzupacken, weil vielleicht habe ich dann die Chance, dass ich in Zukunft noch ein bisschen leichter mit allem klarkomme oder vielleicht sogar auch ohne Medikamente dann wieder irgendwie besser klarkomme oder nicht so viel brauche oder mich nicht so stark davon abhängig fühle, nur mit Medikamenten in dem Alltag funktionieren zu können. Ja, und dadurch kannst du halt an den verschiedenen Aspekten aber, die wir jetzt alle abgeklappert haben, halt doch theoretisch was machen, zur richtigen Zeit, zum richtigen Moment, im richtigen Kontext. Auch, ja, nicht alles gleichzeitig. Und Medikamente sind halt oft der erste Einstieg, wo man sagen kann, so, die helfen so direkt. Das ist die Krücke, die verschreibe ich dir jetzt mal. Aber du willst nicht die ganze Zeit mit Krücke gehen, ist mir schon klar. Aber erstmal ist das jetzt der erste Schritt und dann machen wir andere Sachen und dann lernst du besser zu gehen und so weiter und dann arbeiten wir mal auf, wieso du überhaupt irgendwie Schwierigkeiten hast zu gehen oder so. Vielleicht, ja. Oder dass sich dein Körper da besser regeneriert, dass du die Sachen, die du dir noch zusätzlich erworben hast, quasi an Gehschwierigkeiten, dass wir die zumindest wegkriegen, aber deswegen wird dein Körper sich nicht komplett umbauen oder sowas. Ja, es war jetzt ein bisschen abstrakt, aber insofern sind das alles verschiedene Schritte und wie gesagt, die wichtigsten sind normalerweise eigentlich Stabilisierung herstellen. Das ist oft mit Medikamenten hilfreich, also wenn da was ist, was funktioniert, aber auch Medikamente durchzutesten, bis man Wirksames hat, kann wiederum Energie kosten. Alltag bewältigen kann sein, wenn du weiterhin im Alltag funktionieren musst und da auch kaum Alternativen hast, weil du musst deine Arbeit, sonst hat deine Familie nichts zu essen, du musst halt dich um die Kinder kümmern irgendwie, die kannst du auch nicht mal eben ein halbes Jahr lang irgendwo weggeben und willst es ja auch nicht, da musst du weiter funktionieren und dann kann dir natürlich sowas auch wie kognitive Verhaltenstherapie ein Stück weit helfen dabei, die auch inzwischen gelernt hat, diesen emotionalen Bereich stärker mit zu inkludieren und mit aufzufangen. Also auch eine kognitive Verhaltenstherapie ist nicht mehr komplett quasi nur in der Kognition oder nur in deinem Verhalten unterwegs. Eine gute zumindest, ja. Das ist auch eine Frage, welche Schule da die Therapeuten wiederum angehören. Und dann kannst du dich um Trauma, kannst du dich dann langfristig kümmern oder wenn es halt wirklich gerade einen konkreten Anlass vielleicht auch gibt, der ein Trauma vielleicht sowieso wieder hochholt. Das kann ja passieren, dass du durch irgendwas retraumatisiert oder getriggert oder sonst was bist und das dann eh so präsent ist, dass du sagen kannst, jetzt ist vielleicht aber ein Zeitpunkt irgendwie, da macht Sinn, das dann auch zu bearbeiten, weil das jetzt wieder alles wegzuschieben ist genauso mühsam. Kann auch sein, aber frage den Therapeuten deines Vertrauens, könnte ich sagen. Ja, fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Während Apotheker gut verfügbar sind, das ist für Therapeuten leider nicht immer so der Fall. Ja, das war insofern mal wieder dieser gesamte Kontext ADHS und Trauma und wieso das alles überhaupt eine Rolle spielt. Ich weiß, es ist ein Stück weit eine Wiederholung gewesen. Ich finde es aber echt nur wichtig, das wirklich zu betonen, woher das auch kommt und diese Diskussionen immer drum irgendwie, wer da Recht hat und wer Mist erzählt und so weiter, mal in diesen größeren Rahmen einzupacken, dass es da schon einfach Zusammenhänge gibt, aber die nicht zwingend immer vorhanden oder relevant sein müssen halt. Das ist ein entscheidender Punkt, den ihr daraus mitnehmen könnt. Insofern mache ich jetzt hier an der Stelle erstmal wieder Schluss und wende mich dann diesen verschiedenen Faktoren, die wir da weiter haben, auch in den nächsten Episoden zu. In dem Sinne, wir sehen, wir hören uns bei der nächsten Episode.
Evermentis.